Lingo Science, der Logo-Studien-Podcast von Lingolab.
Was hilft bei Belscher Parese? Die idiopathische Facialis Parese, auch Belsche Parese genannt, tritt aus heiterem Himmel auf und beeinträchtigt die persönliche Lebensqualität der Betroffenen enorm. Mit 50-60% aller Ätiologien ist sie die häufigste Form der peripheren Gesichtslähmung. Jedes Jahr kommen in den USA 8 bis 53 neue Fälle pro 100.000 Personen hinzu. In 70% der Fälle kommt es zu einer vollständigen Lähmung einer Gesichtshälfte. Zwar bilden sich die Symptome in den meisten Fällen vollständig zurück, aber ein beträchtlicher Teil der Betroffenen lebt weiterhin mit den Folgen der Erkrankung. Zu den Komplikationen einer unvollständigen Erholung gehören Synkinesien, Spasmen, Kontrakturen und Veränderungen der Tränenproduktion. Bis zu 30% der Betroffenen mit schwerer Gesichtslähmung erholen sich nicht vollständig. Die Folge sind klare Einschränkungen in der persönlichen Lebensführung und Auswirkungen auf soziale Beziehungen. Dabei können die psychischen Belastungen größer sein als der von außen sichtbare Funktionsverlust. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Therapiemethoden für die Behandlung der Facialis Parese. Es gibt medizinische, physiotherapeutische oder chirurgische Ansätze. Alle Konzepte zielen darauf ab, die Funktion der Gesichtsmuskulatur wiederherzustellen. Die ersten therapeutischen Ansätze wurden in den 1920er Jahren entwickelt. Erste Versuche umfassten den Einsatz von thermischen Reizen, Massagen und motorischen Gesichtsübungen. Diese praktischen Übungen sollten die Patienten ermutigen, eine aktive Rolle bei ihrer eigenen Genesung zu übernehmen. Allerdings kann diese Form von Eigentraining zur Ausbildung und Verstärkung von Synkinesien führen. Das bedeutet, es kommt zu unerwünschten Mitbewegungen anderer Gesichtsregionen, zum Beispiel beim Schließen der Augen, beim Lächeln oder beim Öffnen des Mundes. Synkinesien sind auf eine Fehlkommunikation der Gesichtsnervenaxone während des Regenerationsprozesses nach einer Verletzung zurückzuführen und treten meist nach 3 Monaten auf. Das betrifft nahezu die Hälfte aller Betroffenen und ist fast immer mit einem hohen Leidensdruck verbunden, da die Bewegungen unkontrollierbar sind und als zusätzlich entstellend wahrgenommen werden. Die Wirksamkeit therapeutischer Behandlung als Alternative zum abwartenden Beobachten wurde in mehreren Studien bei Betroffenen mit langjähriger Lähmung klinisch nachgewiesen. Verschiedene randomisiert kontrollierte Studien haben diese Ergebnisse weiter vertieft und signifikante Unterschiede in den Ergebnissen zwischen Kontrollgruppen und Versuchsgruppen mit physikalischer Rehabilitation festgestellt. Obwohl die Physiotherapie seit über einem Jahrhundert als Behandlungsoption erforscht wird, gibt es nach wie vor nur wenige Veröffentlichungen zur Wirksamkeit der physikalischen Rehabilitation. Sowohl die Gruppe um Teixeira als auch Wamka und Team versuchten, diese Lücke in systematischen Übersichtsarbeiten hervorzuheben. Beide liegen ein gutes Jahrzehnt auseinander und beschäftigen sich mit der Frage, welche Methoden bei Belscher Parese am besten helfen. Beide Studien hatten jedoch Schwierigkeiten, die Wirksamkeit physikalischer Therapie zu bestimmen, da die berichteten Ergebnisse sehr heterogen waren und die berücksichtigten Studien eine sehr geringe Qualität hatten. Aus diesem Grund haben sich Varelas und Team das Thema erneut vorgeknöpft und in einer systematischen Übersichtsarbeit zu ergründen versucht, ob physiotherapeutische Therapie bei idiopathischer Facialis Parese wirksam ist und welche Konzepte und Methoden zu empfehlen sind. Dafür untersuchten sie 778 Studien, von denen allerdings nur 12 die Einschlusskriterien nach PRISMA-Standard erfüllten. Auch das Cochrane-Tool zur Bewertung des Verzerrungspotenzials bei randomisierten Studien wurde hinzugezogen, um sicherzustellen, dass die eingeschlossenen Studien eine akzeptable Qualität aufweisen. Immerhin wurden schlussendlich 228 Patienten in die Analyse eingezogen. Die eingeschlossenen 12 Studien kamen aus den Niederlanden, England, Japan, den USA, dem Iran, Pakistan, Kanada sowie Brasilien. Es waren 5 RCTs, 4 prospektive und 3 retrospektive Studien dabei. Die Studien schlossen zwischen 7 und 39 Teilnehmende ein. Nur 4 Studien mit insgesamt 79 Betroffenen enthielten Angaben zu Geschlecht und Alter. Es waren 45 Frauen und 34 Männer dabei mit einem Durchschnittsalter von knapp 50 Jahren. Der Krankheitsbeginn reichte von wenigen Tagen bis zu einem Jahr zurück. Zur Outcome-Messung wurde am häufigsten das Sunnybrook Facial Grading System genutzt, gefolgt vom House-Bregman-Score und dem Facial Disability Index. Die Follow-up-Messungen wurden teils nach 4 Wochen und teils nach einem Jahr durchgeführt. In 33% der Fälle wurde die Therapie von Sprach- und Physiotherapeuten mit besonderer Qualifikation zur Behandlung von Facialisparesen durchgeführt. Die Hälfte der Studien setzte eine sogenannte klassische Physiotherapie ein. In 3 Studien, das entspricht 25%, wurde bei den Betroffenen eine Mimiktherapie angewendet. Die übrigen Techniken umfassten das Spiegeleffekt-Plus-Protokoll, Taping und Gesichtsmassagen. Als traditionelle Physiotherapie bezeichnet das Autorenteam Übungen zur Mobilisierung und Stärkung der Gesichtsmuskulatur, außerdem die Anwendung von Wärmepackungen, Dehnübungen, Biofeedback und Augenlidbewegungen. Bei Fujiwaras Team sollten die Betroffenen täglich Übungen zu Hause absolvieren und wurden 1 bis 2 Mal pro Monat von geschulten Therapierenden untersucht. Dadurch konnte laut Fujiwara eine signifikante Verschlechterung der Synkinesie bei Frauen und jüngeren Patienten mit Facialisparese verhindert werden. Auch Nicastri und Team verwendeten ein ähnliches Trainingsprotokoll. Jeder Patient wurde in den ersten 3 Monaten 2-mal pro Woche und danach 1-mal pro Woche in einer Ambulanz behandelt. Die Betroffenen wurden angewiesen, ein tägliches Übungsprogramm zu befolgen, das während individueller Trainingseinheiten erstellt und umgesetzt wurde. Die Therapie erwies sich als wirksamer bei Patienten mit schlechteren Vorherwerten im House-Bregman-Test. Boyerskens und Team setzten bei ihren Patientengruppen die Mimiktherapie ein. Die Mimiktherapie nutzt unmittelbares Spiegelfeedback bei der Stimulation von Gesichtsausdrücken und funktionellen Bewegungen in Verbindung mit einer Selbstmassage von Gesicht und Hals sowie Atem- und Entspannungstechniken. In allen 3 Studien absolvierten die Patienten durchschnittlich 10 Therapieeinheiten à 45 Minuten und wurden dazu angehalten, ein 30-minütiges Eigentrainingsprogramm pro Tag durchzuführen. Es handelt sich um randomisiert kontrollierte Studien, die zeigen, dass die Mimiktherapie die Gesichtssymmetrie verbessert und den Schweregrad der Parese verringert. Nur 3 der Studien, nämlich jene von Boyerskens, Fujiwara und Kasahara, befassten sich mit dem Zusammenhang zwischen der Durchführung von Physiotherapie und Synkinesie. Alle 3 Studien wiesen auf eine Abnahme der Synkinesien durch die Behandlung hin. Kasahara und Team stützen sich auf Tape-Feedback und Augenschlusstraining, um orale Synkinesien spürbar zu machen. Nach nur 4 Wochen Therapie waren die unwillkürlichen Bewegungen beim Augenschluss signifikant reduziert. Die Nasolabialfalten waren flacher und die Synkinesie hatte abgenommen. Diese systematische Übersicht beleuchtet die verschiedenen Formen der Physiotherapie, die sich positiv auf die Genesung von idiopathischer Facialisparese auswirken können. Alle Studien konnten positive Ergebnisse vorweisen. Bemerkenswert ist, dass eine Gemeinsamkeit fast aller einbezogenen Studien darin bestand, dass die Trainingsprogramme von den Patienten täglich selbstständig durchgeführt wurden. Deshalb scheint ein tägliches Eigentrainingsprogramm dringend empfehlenswert. Außerdem sollten Therapierende eine Spezialisierung für die Behandlung der Facialisparese aufweisen. Neben der reinen physikalischen Rehabilitation haben neue Arbeiten die Bedeutung eines psychosozialen Ansatzes durch kognitive Verhaltenstherapie, Akzeptanz- und Commitment-Therapie und Sozialkompetenztraining für Betroffene hervorgehoben. Hotten und Team konnten signifikante Verbesserungen des psychischen Wohlbefindens durch Teilnahme an einem Selbsthilfeprogramm feststellen. Deshalb sollten psychosoziale Ansätze in Verbindung mit physikalischer Therapie einen neuen Standard für die Behandlung idiopathischer Facialisparese darstellen. Auf den Punkt gebracht von Jonka Netzeband, Logopädin und akademische Sprachtherapeutin in Berlin. Die Ergebnisse des Reviews sind einerseits spannend und ermutigend. Eine Behandlung der peripheren Facialisparese durch Logopädinnen ist wirksam und hilft den Betroffenen. Andererseits lassen sie uns auch etwas ratlos zurück. Was hilft denn nun besser? Aktivierende Übungen oder Massage? Taping oder Spiegeltherapie? Und wie war das mit Eisstimulation und Vibration? Ein bisschen genauer würden wir es doch gerne wissen. Doch dafür reichen die Zahlen mal wieder leider nicht aus, wenn man in die einzelnen Studien hineinschaut. Überhaupt gibt es immer noch recht wenig Evidenzbasiertes zum Thema. Auch im Bereich Fortbildungen gibt es kaum etwas. Wir haben bundesweit 3 Dozentinnen mit Präsenzangeboten gefunden. Da ist die sehr empfehlenswerte mimisch aktivierende Tonusregulation MIAT von Anne Vogel zu nennen, dann ein Angebot von Kerstin Müller in Essen und die Seminare der Schweizerin Sabina Hotzenköcherle. Die Adressen packen wir in die Links zur Folge. Außerdem ein tolles Zusatzmaterial zu den genannten Evaluationsverfahren Sunnybrook und Haus-Brackmann. Von der Mimiktherapie nach Boyerskens hatten wir bis dato übrigens noch nie gehört. Eine kurze Suche ergibt keine Erwähnung in deutschsprachigen Seiten zu logopädischer Behandlung bei Facialis Paresen. Das wird dann wohl eine neue Folge von LingoScience. Hört bald wieder rein. Bis zum nächsten Mal sagt das Team von Lingolab. LingoScience ist eine Gemeinschaftsproduktion von Lingolab und dem Deutschen Bundesverband für Akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS. Dieser Podcast ist auch als PDF zum Nachlesen verfügbar auf www.lingo-lab.de/podcast sowie in der Infothek auf www.dbs-ev.de. Hier wie dort finden sich auch weitere Studienzusammenfassungen als Podcast und PDF zum Download.